Wir hören Gottes Wort aus der Apostelgeschichte im 13. Kapitel. Das ist aus einer Predigt, die der Apostel Paulus hält in Antiochia in Pisidien. Ihr wisst sicherlich alle, wo Pisidien ist. Ich wusste es auch nicht und habe deswegen nachgeguckt. Das ist in der heutigen Türkei, so in Mitte Süden, so ungefähr da. Pisidien, da gab es eben auch ein Antiochia, nicht zu verwechseln mit dem Antiochia in Syrien, wo die erste Gemeinde außerhalb Jerusalems entstanden war. Paulus ist also in der Türkei und er predigt Folgendes. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und ihr Gottesfürchtigen, uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Denn die Einwohner von Jerusalem und ihre Oberen haben, weil sie Jesus nicht erkannten, die Worte der Propheten, die an jedem Sabbat vorgelesen, mit ihrem Urteilsspruch erfüllt. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn von dem Holz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. So wie er denn zum Beispiel im 2. Psalm geschrieben hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt, Jesaja 55, ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Darum sagt er auch an einer anderen Stelle, Psalm 16, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Denn nachdem David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gesprochen, der an ihn glaubt. Wir beten. Herr Christus, lass uns durch diese Worte wieder neu erkennen, welchen Grund zum Danken und Jubeln wir heute haben. Amen. Es gibt ja das Sprichwort, große Klappe, nichts dahinter. So sagt man, wenn jemand was ankündigt, vollmundig, dass er was kann, was schafft und was macht. Und dann bekommt das nicht hin. Macht es nicht oder scheitert bei dem Versuch, das, was er groß angekündigt hat, zu tun. Und man kann Stunden, wenn man wollte und die Zeit hätte, bei YouTube verbringen, um sich Videos von Leuten anzugucken, die etwas angekündigt haben, was sie schaffen und es dann nicht schaffen. Ob das ein Trick auf dem Skateboard ist oder irgendwelche Jonglierkünste und. Man kündigt was an. Und man schafft es nicht. Und je größer das ist, was man ankündigt, desto größer ist dann auch die Fallhöhe, wenn das nicht klappt. Jetzt hat Christus etwas angekündigt, was größer nicht sein kann. Und er hat gesagt, und zwar mehrmals, ich werde sterben, ich werde gekreuzigt werden. Und nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Werde ich wieder leben. Das ist eine Ankündigung. Und geschafft hat es noch keiner. Zu Karfreitag ist Jesus hingerichtet worden. Das haben dann auch viele gesehen, dass er das ja vorher gesagt hatte. Und Ostersonntag war dann der Tag der Entscheidung. War sein Versprechen echt oder nur heiße Luft? Und unser Predigttext hier von Paulus, der versichert uns, unser Osterjubel, er ist berechtigt. Jesus hat das wahrgemacht, was er angekündigt hat. Ohne Ostern wäre alles falsch gewesen. Das Alte Testament, es redet öfter davon, dass der versprochene Messias, der Heilsbringer, vom Tod wieder auferweckt werden wird. Es redet auch in vielen Stellen davon, dass er gekreuzigt wird, beziehungsweise sterben muss, leiden muss für die anderen, aber auch, dass er wieder auferstehen wird. Und Paulus führt einige dieser Stellen hier in seiner Predigt an. Und das war was, was zur Zeit Jesu viele Leute einfach vergessen hatten. Ich meine, sie hatten das Alte Testament. Sie haben diese Worte auch gehört. Sie haben sie gelesen. Aber die Vorstellungen, die sich selber zurechtgerückt hatten, wie denn der Messias zu sein hat, die waren stärker als das, was eigentlich da stand. Und viele haben halt einen irdischen Messias erwartet und erhofft. Einen politischen Messias, der ihnen Freiheit bringt, der ihnen irdischen Frieden bringt. Und selbst die Jünger, die ja doch nun große Zeit mit Jesus unterwegs waren, die hatten das vergessen, dass er von der Auferstehung gesprochen hat. Man sieht es an mehreren der Aposteln, man sieht es auch an Nicht-Aposteln, die aber Jünger waren, zum Beispiel die Emmaus-Jünger, die trauern echt, die ihr Jesus, dem sie nachgefolgt sind, der so viele tolle Sachen gemacht hat, der gepredigt hat, dass es in ihr Herz gegangen ist, der war tot. Und das ist auch ganz normal, denn die Ebene, es steht jemand leiblich vom Tod auf, das ist nicht in unserem Horizont drin. Das entspricht nicht unserer Vernunft, es entspricht schon gar nicht unserer Erfahrung, ja? Aber es entspricht auch nicht unserem logischen Denken. Das ist das größte Wunder, was Gott dann tun konnte. Aber ein Wunder, was angekündigt war. Er musste vom Tod wieder auferstehen, sonst wäre er nicht der versprochene Messias. Und wir feiern heute zu Ostern nicht den Glauben an die Auferstehung. Dieses Wort kann man nämlich richtig und falsch verstehen. Sondern wir feiern die Tatsache von Jesu Auferstehung. Die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten, die ist enorm wichtig für unseren Glauben. Das zeigt sich, wenn wir überlegen, was es heißen würde, wenn er nicht auferstanden wäre. Es würde bedeuten, dass das, was Jesus behauptet hatte, falsch gewesen wäre. Dann wäre das maßlose Selbstüberschätzung von ihm gewesen, wenn er sagt, Johannes 6, das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und dann hätte er 10-mal am Kreuz rufen können, es ist vollbracht. Wenn er nicht auferstanden wäre, wäre das heiße Luft gewesen, hohle Worte. Wenn Jesus zu Ostern nicht aus dem Grab auferstanden wäre, wäre es egal, wie viele Wunder er vorher getan hat. Dann wäre es egal gewesen, wie viel Erfüllung von alttestamentlicher Prophezeiung auch in Karfreitag passiert ist. Und Jesus hat die Latte ziemlich hochgelegt. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten, in den Psalmen. Alles. nicht nur ein bisschen was. Wenn nur eine einzige der Weissagungen auf den Messias nicht mit Jesus übereinstimmen würde, dann würden auch alle anderen nicht auf ihn passen. Dann wäre er zu damaligem Recht als Gotteslästerer hingerichtet worden. Und er wäre ein Möchtegern Heiland gewesen, ein Möchtegern Messias. Und wäre da gescheitert, wie so viele Möchtegern Helden scheitern mit ihren Vorhaben. Und das hieße für Christen, sie wären einem Schwindler aufgesessen. Dann hätte das, was wir hier machen, keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Und wir müssten heute noch, so wie die Leute damals, auf den verheißenen Messias warten, dass der aus dem Volk Israel dann doch noch endlich kommt. Wir müssten uns an Opfervorschriften halten, an die Gesetze des alten Bundes. Denn der versprochene Retter, der den neuen Bund schließt, der kommt, würde ja erst noch kommen. Und das ist die Meinung von vielen Leuten damals, zu Jesu Zeiten und zu Paulus Zeiten gewesen. Und so denken auch heute noch viele. Christus ist nicht auferstanden. Das gibt es ja nicht. Aber Schluss mit dem hätte und wäre und müsste. Jesus hat ja den Mund nicht zu voll genommen. Zu Ostern ist er auferstanden. Das Grab war leer. Und das, was er vorher gepredigt hat, das hat sich als richtig erwiesen. Gott, predigt Paulus, Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und das ist eine Bestätigung von Gott Vater, dass das, was mit Jesus verbunden ist, was er vorher auch über Jesus gesagt hat, richtig ist. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Den sollen wir hören. Und es ist wahr, was er uns sagt. Und wenn er sagt, was ich vorhin zitiert habe, Johannes 6, dass er das ewige Leben schenkt allen denen, die an ihn glauben, dass er sie auferweckt von den Toten, dann ist das wahr, weil ich es an ihm selber sehe. Er ist der Erstling der Auferstehung. Die Auferweckung Jesu ist sozusagen das Siegel, die Prüfplakette, das TÜV-Siegel. Ja, das ist der Messias. An dem entscheidet sich dein Schicksal. Glaub an ihn, dann bist du gerettet. Und Paulus führt hier drei Zitate aus dem Alten Testament an, um es zu beweisen. Seine Zuhörer waren viele Juden und die kannten diese Schriften. Und Paulus zeigt ihnen, Leute, das ist vorhergesagt. Das ist nicht ausgedacht. Zum Beispiel diese Stelle Psalm 16. Gott, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger verwese, hat David geschrieben. Petrus verwendet dieselbe Stelle in der Pfingstpredigt, um zu zeigen, David kann ja nicht von sich selber geredet haben. Das war zwar ein toller Gottesmann mit all seinen Schattenseiten, aber hat sich an Gott geklammert, aber der ist gestorben. Da gibt es ein Grab, ja, da ist sein Leib reingelegt. Das kann nicht David sein, sondern da ist von dem Messias geredet. Da ist Christus gemeint. Und auf den haben also offensichtlich schon die Leute vor Christus gehofft. Abraham, Mose, David und so weiter. Paulus zeigt also aus der Schrift, dass das alles auf Christus hindeutet. Und er erwähnt noch was. Es gibt Augenzeugen. In dieser Predigt werden sie nicht alle Augenzeugen der Auferstehung. In dieser Predigt werden sie nicht alle aufgezählt. Das macht Paulus an anderer Stelle im 1. Korintherbrief 15. Da schreibt er, er ist Petrus erschienen, er ist den Zwölfen erschienen, er ist mehr als 500 Leuten auf einmal erschienen, von denen heute die meisten noch leben. Also geht hin und fragt ihn. Er ist Jakobus, seinem Halbbruder, erschienen und allen Aposteln und danach dann Paulus. Fragt die Leute, die haben es gesehen, die bilden sich das nicht ein. Was ist mit uns? Wir können die Augenzeugen jetzt nicht mehr fragen, aber wir haben von ihnen das, was sie aufgeschrieben haben. Und das ist was Wunderbares, dass wir dort nicht Geschichten lesen, schöne Geschichten, die irgendwie was mit unserem Innenleben zu tun haben, sondern wahre Begebenheiten, wahre Ereignisse. Und die Auferstehung ist deswegen so wichtig, weil daran alles andere hängt. Wenn die Auferstehung nicht stimmt, dann zerbröselt alles andere, was christlich ist. Und man muss auch deutlich sagen, wenn eine Kirche bekennt, dass sie nicht an die leibliche Auferstehung Jesu glaubt oder Menschen in einer Kirche dies bekennen, dann ist das nicht christlich, per Definition. Wenn Paulus schreibt, ist Christus nicht auferstanden, ist die Predigt vergeblich, ist euer Glaube vergeblich. Aber er ist eben, Gott sei Dank, auferstanden. Durch ihn, predigt Paulus, haben wir die Vergebung der Sünden. In all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, seid ihr gerecht gesprochen durch Christus. Ist der gerecht gesprochen, der an ihn glaubt. Was für ein Vorrecht haben wir, wie toll ist es, dass wir darauf zurückschauen dürfen und sehen können, das passt alles zusammen. Es ist vollbracht. Abraham, Mose, David und so weiter, die Gläubigen des Alten Bundes, die haben darauf gehofft, die haben solche Dinge geschrieben, wie David hier. Der Heiliger wird die Verwesung nicht sehen, er hat wahrscheinlich selber nicht ganz verstanden, was er da schreibt, aber er hat gehofft darauf, dass dieser Messias kommen wird. Und wir dürfen auf die Erfüllung schauen. Wie großartig ist es? Das Warten hat ein Ende. Wenn ich bete, dann ist es nicht eine Selbsttherapie, dass ich mich besser fühle, sondern ich rede tatsächlich mit jemandem, der lebt. Der hört auch. Wenn mir was auf der Seele liegt, ich sage es, tut mir leid, dass ich da wieder so egoistisch war und demjenigen, den ich doch lieb habe, so angefahren habe. Es tut mir leid. Dann rede ich das nicht ins Blaue hinein, sondern da hört mich einer und spricht mir zu, es ist dir doch vergeben. Es ist doch schon bezahlt. Wenn ich darum bitte, Herr, gib mir die Kraft in meinem Leben, mal wirklich dir zu folgen, nicht halbherzig zu sein, nicht laut zu sein, dann ist es nicht ein sich selbst motivieren, sich vor den Spiegel stellen und tschakka schreien, sondern ich habe einen Adressaten, der mir versichert, ich schenke dir doch den Heiligen Geist, der gibt dir die Kraft, mir zu folgen. Und wenn ich vorausblicke, irgendwann wird es soweit sein, dass mein Tod kommt, früher oder später. Was ist dann? Dann ist es nicht ein billiges Vertrösten, irgendwie wird dann schon alles gut oder ich werde halt nur einfach zu Humus, der dann die Pflanzen wieder nährt und so geht der Kreislauf der Natur weiter. Nein, ich darf getrost sein. Derjenige, der vor fast 2000 Jahren auferstanden ist, der wird auch mich auferwecken zum ewigen Leben. Dahin wird er mich führen, dahin wird er meine Wege führen. diese Gewissheit in all diesen Dingen dürfen wir haben, weil dieses Ereignis tatsächlich passiert ist. Unser Osterjubel ist berechtigt. Christus ist auferstanden. Lasst uns das weitergeben, lasst uns das weitererzählen. Und lasst es uns selber immer wieder freudig ergreifen. Christus ist auferstanden. Wir wollen beten. Herr Jesus, mein verheißener und erschienener Erlöser, erhalte mir die Freude darüber, dass du zu Ostern als mein Herr und Retter bestätigt worden bist. Zünde die Freude neu in mir an, wenn sie zu verlöschen droht. Schenke mir Gelegenheiten, bei denen ich meine Osterfreude mit anderen Menschen teilen und ihnen zum Segen werden kann. Amen.